NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. November 1869. Die erste Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature erscheint in London.
Nature haben wir in der Bibliothek, ja. Wir haben es geschlossen von 1869 bis zur Gegenwart. Komplett. Auch die Jahrgänge aus der Kriegszeit. Ist alles da. Ist eine richtige Wand, so eine Regalachse.
Stolz präsentiert Dr. Helmut Hilz, Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums in München, die bislang 7780 Hefte aus 150 Jahren. Nature ist ja nicht irgendein Wissenschaftsjournal, es ist das prestigeträchtigste weltweit. 150 Jahre Nature feiern heißt aber unbedingt auch seinen Gründervater feiern, einen
englischen Wissenschaftler, Journalisten, so eine Mixtur, Norman Lockyer.
Der Beamte im britischen Kriegsministerium durchlebt Mitte der 1860er Höhen und Tiefen. Parallel mit einem französischen Kollegen entdeckt der Amateurastronom bei einer Sonnenfinsternis Unglaubliches in der Sonnenkorona. Ein auf der Erde unbekanntes Element, das er Helium nennt. Gleichzeitig aber ein Karriereknick. Personalabbau im Ministerium. Der Familienvater braucht einen Zusatzjob. Und obwohl nur wenige Jahre zuvor als Herausgeber eines Wissenschaftsjournals gescheitert, wagt es der 32-Jährige erneut.
In einer Zeit, in der Technik und Wissenschaft neue Industriezweige wie Kohle und Stahl, Chemie und Elektroindustrie etablieren und in alle Lebensbereiche vordringen, muss und will die Welt informiert werden. Ein Verleger ist schnell gefunden und der gibt dem Journal auch den Namen, der alle Naturwissenschaften einschließt: Nature. Das seither unveränderte Ziel fasst Astrophysiker Philip Campbell, Nature-Herausgeber von 1995 bis 2018, in einen Satz.
Since it was launched in 1869, Nature's mission has been to communicate science to wide audiences, but above all to communicate science to scientists.
Seit der Gründung 1869 hat sich Nature zum Ziel gesetzt, Naturwissenschaft einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen, aber vor allem den Wissenschaftlern selbst.
Keine triviale Aufgabe, unterstreicht Helmut Hilz.
Das ist so ein Spagat gewesen, gerade in den Anfangsjahren von Nature, dass man dieses allgemeine Publikum bedienen wollte, aber auch die Fachwissenschaftler.
Wie das erste Heft vom 4. November 1869 demonstriert.
Lockyer selbst berichtet wissenschaftlich und geradezu poetisch über die Sonnenfinsternis des Vorjahrs. Daneben stehen Artikel unter anderem über die Düngung von Winterblühern, das Treffen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, über naturwissenschaftlichen Unterricht in Schulen, Kurznotizen zum Beispiel über den verschollenen Afrika-Reisenden Dr. Livingston und die Universität Edinburgh, die als erste Frauen zum Medizinstudium zulässt, und weitere Informationen aus der Forschung.
Lockyers Markenzeichen aber ist seine Lust an Kontroversen.
Ja, das war vielleicht auch wirklich das Erfolgsrezept der Zeitschrift, dass eben wissenschaftliche Kontroversen ausgetragen werden, dass diese Letters to the Editor, dass die sehr schnell veröffentlicht wurden. Und das hat natürlich dann die Diskussion ganz erheblich beschleunigt und auch angeregt. Das waren zum Beispiel jetzt so in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts Diskussionen um die Evolutionstheorie von Darwin und derartige Fragen, die umgetrieben haben. Das war etwas, was dann die Zeitschrift für die Wissenschaftler der Zeit eben interessant gemacht hat.
Nicht nur damals. Philip Campbell.
Es gibt nichts, was wir Herausgeber mehr lieben als lebhafte Leserzuschriften.
Das Grundkonzept des Journals übernahm Lockyer von 200 Jahre älteren Vorbildern.
Es war eine Idee im 17. Jahrhundert eben, Zeitungen für die Wissenschaft zu schaffen. Ja. Nun, interessanterweise nimmt die wissenschaftliche Zeitschrift ihren Ausgang bei den Naturwissenschaften und der Medizin. In Frankreich ist die erste Zeitschrift erschienen. Das war das Journal des Savants, also die Zeitschrift der Gelehrten, ist im Januar 1665 erschienen.
Allerdings erwiesen sich Beiträge zur Theologie und Rechtswissenschaft als Fallstricke. Und nach kurzer Einstellung beschränkte man sich auf Naturwissenschaft, Medizin und Technik.
Auf der anderen Seite des Kanals hat man also sehr schnell das Erscheinen in einer ersten französischen Zeitschrift wahrgenommen. Und der Sekretär der damals noch ganz jungen Royal Society in London,
der britischen Wissenschaftsgesellschaft,
der hat diese Idee aufgenommen. Und im März 1665, also gerade mal 2 Monate später, erscheint dann in London die Zeitschrift Philosophical Transactions, die es übrigens noch heute gibt und die auch ungebrochen seit damals erscheint.
Seit über 350 Jahren also.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es eben ab 1682 eine erste deutsche Zeitschrift gab, nämlich in Leipzig, die Acta Eruditorum.
Die Verhandlungen der Gelehrten.
Aber warum überhaupt Wissenschaftsjournale?
Ganz einfach. Sie sollten die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern beschleunigen. Briefe, die bisher zwischen einzelnen Gelehrten hin und her flogen,
die wurden dann auch in den Philosophical Transactions veröffentlicht.
Und mit einem Schlag konnten alle Leser des Journals am wissenschaftlichen Austausch teilhaben. Unterstützt durch eine weitere Neuerung.
Im Regelfall wurden wissenschaftliche Publikationen in Latein verfasst, weil das eben die Lingua Franca der Wissenschaft war. Man sich sicher sein konnte, dass eben andere Gelehrte das dann wahrnehmen können. Das war also bei den Zeitschriften anders, bei diesen beiden. Das Journal des Savants, französisch, die Philosophical Transactions in englischer Sprache.
Während die Acta in Latein erschienen. Von den Transactions übernimmt Locke ja auch weitere Grundregeln. Eingehende Artikel wurden mit Datum registriert, archiviert und begutachtet im sogenannten Peer Review durch Gutachterkollegen.
Doch trotz bester Intentionen, Nature schreibt rote Zahlen, 30 Jahre lang bis 1900. Aber Verleger Alexander Macmillan glaubt unbeirrt an Lockyers Geschöpf und nutzt es inzwischen zur Werbung für andere Verlagsprodukte.
Ich denke, das war kluge Politik und es war einfach ein langfristiges Denken, um eine Zeitschrift am Markt zu platzieren. Und es ist ja so, dass Nature an Standing über die Jahrzehnte sehr stark gewinnt, ja. Dass es immer wichtiger wird, dass man als britischer Wissenschaftler in Nature präsent ist.
Nature verwandelt sich über die Jahre und Jahrzehnte vom simplen Mitteilungsblatt zum Prestige-Journal.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man wollte in dieser Zeitschrift drin sein, man wollte wahrgenommen werden. Da ging es dann natürlich auch immer darum, um irgendwelche Stellen und wie kommt man da ran, wie kann man sich da im Gedächtnis der anderen verankern.
Mit dem Prestige aber gewinnt Nature auch Einfluss und Macht. Nicht zuletzt Lockyers Verdienst, weil
die Person von Norman Lockyer eine sehr dynamische war, der eben dieses Unternehmen mit viel Engagement verfolgt hat und auch wahnsinnig lange an Bord blieb. Also der hat also von 1869 bis 1919, also bis nach dem Ersten Weltkrieg, diese Zeitschrift betreut, ja, über 50 Jahre hinweg.
Schon der Erste Weltkrieg und noch mehr die Terrorherrschaft der Nazis, die jüdische Wissenschaftler vertreibt, ermordet, ausländische Zeitschriften verbietet, bewegt Nature zur Abkehr vom deutschen Vorbild.
Deutschland war eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg so immer das Land, an dem sich Nature so vorbildhaft orientiert hat. Und das ist also etwas, was sich bei Nature in den 20er Jahren sehr verändert. Nature hat also ganz explizit Stellung genommen für die Freiheit der Wissenschaften. Das führt dann in Deutschland 1937 zu dem Verbot, dass Nature in Bibliotheken eben in den Lesesälen ausliegt. Nature hat auch auf die antisemitischen Verfolgungen reagiert, hat Artikel gebracht über Wissenschaftler, die aus Deutschland geflüchtet sind, in England dann eben neu begonnen haben an den Universitäten. Da hat also Nature sich sehr stark positioniert.
Der Zweite Weltkrieg verändert aber auch die Wissenschaft. Zum einen dadurch,
dass das Englische als Wissenschaftssprache sich in wenigen Jahrzehnten als die Wissenschaftssprache durchsetzt. Damit ist diese Zeitschrift natürlich ganz zentral für Naturwissenschaftler in aller Welt.
Zum anderen verändert Großforschung, wie das Manhattan-Projekt zum Bau der Atombombe von Staat, Militär und Wirtschaft vorangetrieben, massiv die Forschungsstrukturen. Und das verändert auch Natures Geschäftsmodell.
Robert Maxwell, britischer Ex-Geheimdienstler und gewiefter Entrepreneur, übernimmt Nature. Denn er sieht in der staatlichen Forschungsfinanzierung eine Goldgrube. Maximaler Gewinn bei minimalem Einsatz. Weder Autoren noch Gutachter erhalten ein Honorar. Als Wissenschaftler werden sie vom Staat bezahlt, so wie die Käufer, die Bibliotheken. Am Ende kassieren
die Verlage.
Geschickt wirft Maxwell immer neue Spezialjournale auf den Markt. Denn in der rapide wachsenden Wissenschaftsgemeinde steigt der Druck. Publish or perish. Publizieren oder untergehen. Jedes neue Journal aber bietet zusätzliche Publikationsmöglichkeiten. Als Herausgeber holt sich der Verlag kostenlose, weil vom Staat bezahlte Professoren aus relevanten Instituten an Bord.
Maxwells Strategie macht Schule und schließlich dominieren drei Verlagshäuser den Markt. Springer Nature, Elsevier und Wiley. Aber Macht und Einfluss von Nature und Co. reichen tiefer. Philip Campbell, jetzt Chefherausgeber des Hauses Springer Nature.
Nature itself gets about 11,000 papers submitted to it every year.
Bei Nature allein werden jährlich rund 11,000 Artikel eingereicht und etwa 92% abgelehnt. Wir verärgern also viele Leute, stellen jedoch die Publizierten mehr als zufrieden. Zwar haben sich in den letzten 40 Jahren Publikationsstrategie und Verfahren nicht geändert, aber sehr wohl das Ausmaß, in dem ein Artikel in Nature die Karriere des Autors beeinflussen kann.
Nature can affect people's careers has really changed.
Für Berufungen an Universitäten zählt also ein Beitrag, den man in Nature veröffentlicht hat, eben sehr, sehr viel. Und da kann man in anderen, weniger gut bewerteten Zeitschriften vielleicht 5, 6 Artikel schreiben, damit man eben einen Nature-Artikel aufwiegt.
Aber dann lässt Campbell einen kurzen Nachsatz folgen, der es in sich hat.
All we do is try and publish the science that we think is most important.
Wir versuchen ja nur, die Wissenschaft zu publizieren, die wir für die wichtigste halten.
Die also die Nature-Redakteure für wichtig halten.
So aber bestimmt Nature mit Marktmacht und Prestige die Richtung der Forschung und setzt mit dem Glamour-Faktor Prioritäten. Wissenschaft als Wundertüte voller strahlender Erfolge. Fehlschläge, Sackgassen, falsche Forschungsansätze werden einfach ausgeblendet. Heißt, andere Fachkollegen laufen in die gleichen Fallen, verschwenden noch einmal ihre Zeit und Staatsgelder. Konkurrenz statt Kooperation.
Auf der Strecke bleibt die Wissenschaft, um die es Nature eigentlich gehen sollte. Auch Helmut Hills, Bibliotheksleiter am Deutschen Museum München, scheint die Verlagspolitik zumindest fragwürdig.
Da ist seit ungefähr 20, 25 Jahren eben eine sehr heftige Diskussion von Seiten der wissenschaftlichen Bibliotheken und der Wissenschaft selbst. Wie geht es eigentlich mit der wissenschaftlichen Zeitschrift weiter, weil eben Verlage solche Zeitschriften als ein Goldesel benutzen.
Ein Milliardengeschäft. Nur die Renditen von 40% und mehr aufgrund der stetig wachsenden Abonnementspreise
schränken natürlich den Kreis derjenigen, die sich das leisten können, gewaltig ein. Und das bedroht natürlich auch irgendwo Freiheit der Wissenschaft. Und schließt natürlich auch manche Länder, in Afrika etwa oder auch in Südamerika, vom Bezug dieser Zeitschriften ja komplett aus, weil das einfach dort auch nicht finanzierbar ist. Und deshalb versucht man auch, andere neue Wege zu gehen.
Ein Ausweg wäre Open Access, also freier Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln über das Internet. Von der EU geförderte Forschung könnte demnächst dazu verpflichtet werden. Aber die marktbeherrschenden Verlage wollen natürlich auch diese neuen Publikationskanäle kontrollieren und den Wissenschaftsbetrieb weiter ausplündern. Ein Norman Lockyer mit seinem Verleger Macmillan hätte heute mit einem Produkt wie Nature keine Chance. 30 Jahre rote Zahlen, undenkbar in Zeiten schnellen Profits.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an die erste Ausgabe der Zeitschrift Nature, die heute vor 150 Jahren in London erschienen ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.